Herzlich willkommen bei Großes B, dem Podcast von der B+-Community für die B+-Community. Heute sprechen wir über eine Organisation, die sehr wichtig ist für die bisexuelle Community in Deutschland und die dieses Jahr ihren 30. Geburtstag feiert. Es geht natürlich um BINE, abgekürzt für Bisexuelles Netzwerk. Und zu diesem Anlass habe ich mir zwei Mitglieder des Vereins rausgepickt, nämlich einmal Christoph, frisch gewählt in den Vorstand, und Jascha, auch schon ein langjähriges Mitglied. Dann würde ich euch mal bitten, euch vorzustellen.
Also, mein Name ist Jascha, ich bin 59 Jahre alt, ich wohne in Hamburg und ich bin seit 2003 beim Bisexuellen Netzwerk und bin heute dabei, weil ich total begeistert bin, dass wir jetzt 30 Jahre alt sind und dass wir schon alles so erreicht haben, und finde es schön, dass wir Gelegenheit haben, hier beim Podcast mal ein bisschen über unseren Verein zu erzählen.
Ja, ich bin Christoph, wie gesagt, im Vorstand von BINE, dem bisexuellen Netzwerk, unter anderem gerade Lehrkraft für Deutschgeschichte und darstellendes Spiel an einer schönen Schule in Lübbenau, das liegt in Brandenburg, in Ostdeutschland, komme gebürtig aus Berlin, war aber schon in verschiedenen Stationen unterwegs, insgesamt immer wieder für den LGBTIQ-Aktivismus und insbesondere seit 2015, seit der European Bisexual Conference in Amsterdam, setze ich mich sehr, sehr engagiert auch für B+-Belange und Interessen ein.
Dann gehe ich davon aus, dass nicht alle Menschen auf dem B+-Spektrum schon mal von BINE gehört haben. Deswegen wäre es natürlich interessant zu erfahren, was macht denn BINE überhaupt alles?
Ja, vielleicht fange ich mal damit an, wie ich zu BINE gekommen bin und wie es mir am Anfang überhaupt sozusagen, wie ich den Einstieg da gemacht habe und was ich da tue. Also ich bin 2003 mal bei einem Doppelkopfspiel gewesen. Das wurde als ein Doppelkopf für Bisexuelle bezeichnet. Und dabei habe ich jemanden kennengelernt, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es Treffen gibt für bisexuelle Menschen, organisiert durch den Verein Bisexuelles Netzwerk. Und da bin ich einfach mitgegangen. Das waren so 50, 60 Leute, die aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengekommen sind. Und ich war ziemlich geflasht davon, wie anders das ist, wenn man sich mit so vielen Bisexuellen an einem Ort trifft. Weil ich hatte bisher vielleicht mal Einzelne getroffen, aber nie so viele auf einmal. Und das hat einen großen Unterschied gemacht, habe ich festgestellt, wie der ganze Umgang, was da passiert. Und es sind selbstorganisierte Treffen. Die Menschen, die da sind, bieten Workshops an, man unterhält sich, man trifft sich, man ist ein paar Tage zusammen an einem Ort. Und meistens sind es irgendwelche Seminarhäuser oder Jugendhäuser. Und es ist sehr bezahlbar und es ist einfach ein nettes Beisammensein. Und dass dahinter ein Verein steht, das war mir lange gar nicht so richtig bewusst, bis ich das erste Mal beim Konzepttreffen war. Und beim Konzepttreffen erfährt man dann, was der Verein eigentlich in Anspruch hat. Und der möchte auch politisch wirken. Und im Konzepttreffen habe ich dann auch angefangen, aktivistische Aufgaben zu übernehmen, weil es mir wichtig war, etwas zurückzugeben an den Verein durch die schöne Zeit, die ich da hatte. Und weil mir auch zunehmend bewusst geworden ist, dass es da tatsächlich politischen Handlungsbedarf gibt. Und jetzt bin ich seit 20, 30 Jahren irgendwie dabei und habe so ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Aber da erzähle ich vielleicht später nochmal was davon.
Ich fand das Schlagwort politisches Engagement eigentlich so für mich am passendsten beziehungsweise am treffendsten und auch das Schlagwort Vereinsarbeit. Also ich komme tatsächlich eher aus einer Richtung der Vereinsarbeit, insbesondere im queeren Bereich, immer wieder auch mit Vereinen, Initiativen, anderen Organisationen sozusagen zusammengearbeitet, hauptamtlich, aber vor allem auch ehrenamtlich, viel sozusagen dadurch auch mitbekommen. Einerseits eben durch Vorstandstätigkeit, aber eben auch als Angestellter, tatsächlich immer wieder so diesen Blick damals gehabt, weil das so mein Hauptfokus war, für Jugendliche und junge Erwachsene. Also eigentlich auch wieder nochmal eine sogenannte Minderheit in eigentlich einer Minderheit, mehrfach diskriminiert und wenig Sichtbarkeit. Und ganz viele von diesen Schlagworten und Interessen oder Themengebieten, sagen wir mal, die treffen auch auf die B+-Community zu. Und das hat mich tatsächlich dann, man wird ja auch älter und so ändern sich einfach auch, ich sag mal, die authentischen Zuständigkeiten. Also klar, ich setze mich immer noch für junge Menschen ein, aber finde das auch einfach besser, da irgendwann mal den Staffelstab weiterzugeben, dass junge Menschen, ne, sich selbst auch verselbstvertreten und beteiligen und so weiter und so fort. Und man vielleicht eher so eine Mentorfunktion oder was weiß ich, ratgebend irgendwie zur Seite steht, aber eben nicht mehr sozusagen selber das auch macht. Und Naja, dann habe ich halt irgendwann gedacht, gut, okay, dieses Wissen ist ja jetzt nicht umsonst gewesen, sondern ich möchte das ganz gerne auch woanders einbringen. Und da passt Biene tatsächlich jetzt gerade einfach sehr, sehr gut. Ich bin da jetzt vor allem, wie gesagt, im Vorstand auch engagiert, wurde da jetzt neulich gerade vor wenigen Wochen auch in den Vorstand offiziell bestätigt und habe mich seit Anfang des Jahres aber auch schon davor neben Lisa Muriel und Ralf, die schon im Vorstand gewesen sind, auch engagiert. Und das ist ganz unterschiedliche Arbeit. Einerseits tatsächlich gucken, dass wir zur Mitgliederversammlung ordentlich einladen, die Mitglieder auch verwalten, Informationen sozusagen teilen und so weiter und so fort. Und gegebenenfalls aber, und das sagt ja auch der Name, bisexuelles Netzwerk, eben darauf zu gucken, dass diese Vernetzung auch stattfindet. Einerseits zwischen verschiedenen Gruppen, die Bi-Plus sind, innerhalb von Deutschland Menschen da eben gegebenenfalls auch hinbringen und so weiter und so fort und Zugänge ermöglichen, aber eben natürlich auch immer wieder dieses B+, das große B in LGBTIQ+ stärken und deutlich machen. Und gerade in der Politik ist da einfach eine totale Leerstelle, die gerade so ein bisschen Aufwind erfährt. Also da ist gerade ein totale, habe ich so zumindest das Gefühl, das könnt ihr ja gerne auch mal wiedergeben, wie ihr das gerade seht. Ich habe gerade so das Gefühl, dass da ist ein Interesse da. Aber wir sind noch gar nicht unbedingt so organisiert und so selbstverständlich dabei, dass wir auch wirklich schon überall die Antworten haben. Also da brauchen wir auch wirklich noch eine Aufbauarbeit, tatsächlich, um diesen Anspruch noch stärker gerecht zu werden, den wir auch selber an uns haben. Und da versuche ich einfach ein bisschen mit der Expertise, die ich habe, auch zu unterstützen.
Ja, man erkennt es ja auch ein bisschen daran, dass die besonderen Bedarfe von Bisexuellen als Thema im Koalitionsvertrag mit aufgetaucht sind und da jetzt auch in Berlin diverse Projekte in die Richtung aufbauen oder auch queere Organisationen sich für das B ein bisschen öffnen, finde ich, ist eine tolle Entwicklung. Und natürlich ist dann auch interessant zu gucken, wie sind wir da hingekommen. Gerade in den letzten Jahren, finde ich, hat sich viel getan mit der Bi-Plus-Pride, die nochmal für Sichtbarkeit gesorgt hat. Gerade als du auch über Schule geredet hast, ist mir eingefallen, es gibt ja noch ein paar Gruppen oder Initiativen, wo auch Bienenmitglieder dabei waren, sage ich mal. Zum Beispiel Bisexualität und Schule oder aber auch das Bijou-Magazin, was angefangen hat als reine Mitgliederzeitung oder Zeitschrift. Und inzwischen habe ich aber den Eindruck, dass da alle möglichen Themen dabei sind, auch von Leuten, die nicht unbedingt im Verein sind. Und das ist inzwischen, finde ich, mehr als nur ein Mitgliederblatt. Genau, und auch ein anderer Fun Fact, den mir mal jemand zugezwitschert hat, ist, dass die Bimonde, wenn man quasi bisexuelles Symbol googelt, findet man sehr schnell so zwei Monde in beide Richtungen offen. Das soll wohl laut Quellen auch auf Biene zurückgehen. Also hat dieser Verein ja sicherlich, also offenbar schon seine Spuren hinterlassen in der aktivistischen Landschaft. Was mir aber wieder immer auffällt, dass seitdem ich Bi-Aktivistin bin, das ist jetzt nicht ganz so lange her, 2014, war damals auch schon das Thema Sichtbarkeit ganz groß. Also egal, was wir gemacht haben, eigentlich war das immer so das zentrale Thema, Sichtbarkeit kreieren in der queeren Community, aber auch in der Mehrheitsgesellschaft. Und dann würde mich interessieren, als du in den Verein gekommen bist, Jascha, was waren da eigentlich die Themen, mit denen du dich befasst hast? War da Sichtbarkeit auch schon wichtig oder ging es da vielleicht eher um die interne Vernetzung von Bisexuellen? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich muss sagen, ich kam, als ich zu Biene kam, kam ich aus der queeren Community, hatte hauptsächlich mit Schwulen und Lesben zu tun. Und ich war damals, ich hatte es mal geguckt, war mal bei der Bi-Gruppe auch in Hamburg und auch bei der Trans-Gruppe in Hamburg. Aber da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Das lag teilweise auch einfach an den Leuten, die da waren. Und ich habe mich nicht so stark damit identifiziert. Ich habe mich als queer gefühlt, aber ich habe mich nicht unbedingt, das Bi war mir, schien mir nicht so wichtig an der Stelle. Und wir hatten damals tatsächlich diese Halbmonde, diese halboffenen, aber damals auch noch in Regenbogenfarben. Da habe ich sehr dran gehangen, ehrlich gesagt. Das haben jetzt die Bi-Farben mittlerweile. Aber ich habe gedacht, ich bin einfach Teil der queeren Community und ich habe da nicht diesen Unterschied gemacht. Aber tatsächlich habe ich im Laufe des Dortseins und des Festzustellen, dass die Bi-Kultur doch nochmal was anderes ist und dass der Umgang nochmal ein anderer ist, als ich mit meinen schwulen Freunden habe oder lesbischen Freundinnen habe, habe ich gemerkt, okay, da ist tatsächlich auch noch Handlungsbedarf, dieses B zu schärfen. Was bedeutet denn das? Wo ist denn der Unterschied? Ich bin ja nicht mal hetero und mal homo, sondern ich bin die ganze Zeit bi. Und das kann ich kaum sichtbar machen. Das ist tatsächlich sehr schwer. Und ich bin zwar immer offen damit umgegangen, dass ich bi bin, aber eigentlich hatte ich das Gefühl, die Dimension erfassen weder meine queeren Freunde noch die Mehrheitsgesellschaft. Und was das für mich bedeutet und was das im Umgang bedeutet, das war für die anderen nicht greifbar. Und ich wurde mal so eingemeindet, mal so, ne? Also je nachdem, wie ich gerade unterwegs war, wurde ich entweder als hetero oder als homo gelesen, aber nie irgendwie als bi. Und von daher war es mir dann ganz wichtig, auch auf den CSD zu gehen. Und zum Beispiel, wo du von der Bijou sprichst, die war tatsächlich ursprünglich eine reine Mitgliederzeitschrift. Und wir haben dann einen neuen Flyer gemacht und haben dann die Bijou, wir haben eine Sonderedition, die habe ich maßgeblich mitgeprägt, die wir auf den CSDs auch verteilt haben, wo wir ganz viele Berichte von Bi-Leuten halt drin hatten, damit mal Originaltöne sichtbar werden für alle Leute. Also ich glaube schon, dass Sichtbarkeit, dass du das genau auf den Punkt gebracht hast. Die Sichtbarkeit ist unser Hauptproblem, weil wir das nicht so leicht auch optisch gar nicht darstellen können. Wie willst du das zeigen? Das ist halt schwierig. Und dass wir die größte Gruppe sind gleichzeitig, das ist ja irgendwie schon ein bisschen absurd, dass wir so eine kleine Rolle spielen, obwohl wir so viele Menschen sind. Und ich habe ja gerade bei dieser Veranstaltung mit Julia Shaw und Muriel, da war ich dabei. Ich war überrascht festzustellen, dass die Bis sich tatsächlich am allerletzten outen. Also die brauchen am meisten Zeit vom Coming Out innerlich zum äußeren Coming Out im Vergleich selbst zu Schwulen und Lesben. Das zeigt ja irgendwie schon, dass wir uns nicht mal für uns selber sichtbar machen können, geschweige denn für die anderen.
Für mich war es zum Beispiel so, ich habe selber auch den Begriff ganz lange für mich schwul genutzt und schwul nie sozusagen sehr als abgeschlossene Kategorie, sondern immer auch so ein bisschen fluide im Sinne von queer, selber für mich verstanden, aber das war natürlich relativ schwer auch nach außen zu transportieren. Man muss immer etwas noch zusätzlich erklären oder eine Situation sozusagen abpassen. Und ich sag mal so, als ich damals Lehrkraft war, war es für mich mit ein, zwei Sätzen getan, sich zu outen. Mittlerweile ist es so, es kommt immer noch mal eine zweite Ebene hinzu. Also es läuft meistens so ab, so nach dem Motto, Herr Alms, haben Sie eine Frau oder eine Freundin? Und dann sage ich, nein. Aha, also sind Sie schwul. Und damit war es damals abgegessen, weil ich sagen konnte, ja, bin ich. Beziehungsweise, ne? Und jetzt ist es eben so, dass ich gegebenenfalls selbst, wenn ich in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebe, mich aber als bisexuell oder bi plus definiere, muss ich eben dann trotzdem nochmal sagen, ja, ich habe keine Freundin und ja, ich habe einen Mann, aber ich bin trotzdem nicht cool, sondern. Und das ist halt sozusagen nochmal so eine Abstraktionsebene oder so ein, ne, so ein Prozess, das auch nicht nur immer anderen zu übermitteln, sondern teilweise ja auch für uns selber. Also ich finde das total logisch, diese Erkenntnis, weil zum Beispiel bei mir das eben standardmäßig auch so war. Witzigerweise passt bei mir aber dieser Spruch nicht im Sinne von bisexuelle Männer, die gehen irgendwie, sind gerade auf dem Weg Richtung Ricky Martin Will oder Gay Town. Weil ich tatsächlich so sagen kann, da war ich schon, habe schon Spaß gehabt und bin jetzt wieder bei B Plus angekommen, beziehungsweise für mich damals ja erstmal diese neue Erkenntnis. Es war tatsächlich ganz witzig. Ich habe es halt damals, also hatte ja schon das erklärt, 2015 in Amsterdam, was genau für mich, wie du es jetzt gesagt hast, ja schon auch so eine Erkenntnis. Irgendwie, man fühlt es, ich fühlte mich irgendwie angekommen und auch angenommen. Ganz viele Sachen, diese Feinheiten, die ich jetzt so ein bisschen versucht habe, schon total runtergebrochen, so einer kleinen Anekdote zu erzählen, das muss man denen nicht mehr erklären. Die verstehen das, was ich auch möchte. Und das löst sowas aus, so ein, wirklich so ein Heimatgefühl, sage ich jetzt mal. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Land oder was auch immer, sondern so ein, vielleicht eher Geborgenheit, ne? Dass man irgendwie sich verstanden fühlt, sicher fühlt, nicht komisch angeguckt wird oder was auch immer. Und total witzig, Robin Ochs, die ja auch vielen von uns ein Begriff ist, hat damals den Workshop geleitet, wo ich dann einfach so diesen Aha-Moment hatte und dachte, man kann ja Labels gegebenenfalls auch noch mal überdenken und auch für sich selber neu benutzen. Insofern, da war ich schon echt auch, das war schon eine tolle Veranstaltung. Also insofern, mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwann auch noch mal nach Deutschland kriegen. Das wäre so ein großer Wunsch von mir auch im Zusammenhang mit meinem Bienenaktivismus.
Ja, ich finde es interessant, was ihr sagt, weil auch wenn ich erst die Berlin entdeckt habe als Berlinerin und dann irgendwann von Biene gehört habe, dieses Gefühl, ich bin jetzt hier zu Hause angekommen, ich habe endlich die Crowd gefunden, wo ich mich nicht erklären muss oder wo ich immer das Gefühl habe, da ist ein Teil von mir, den muss ich verstecken oder der darf nicht zu deutlich sichtbar sein oder whatever, das Gefühl, da endlich nicht mehr zu haben. Ich glaube, das ist das, was diese Spaces so verbindend macht, so besonders. Klingt ja so, als hattest du ja, Jascha, angedeutet mit dem Spieletreffen, dass ja Biene solche Erfahrungen ja auch ermöglicht, indem der Verein eben Veranstaltungen organisiert, die spezifisch auch dafür gedacht sind, dass sich Menschen dort kennenlernen, die bisexuell oder pansexuell sind, sich da vernetzen können.
Es hat so zwei Stufen der Vernetzung, ne? Also Biene unterstützt natürlich auch die regionalen Gruppen, sowohl mit Geld als auch, also wenn jemand sich bei uns meldet und sagt, bei mir gibt es keine Bisexuellen, wie lerne ich denn welche kennen? Dann das Problem haben wir alle, es gibt keine bisexuellen Kneipen oder sowas, wo ich hingehen kann und sagen kann, wie ich in eine schwule Kneipe gehe, kann ich nirgendwo hingehen, wo ich sicher sein kann, alle sind bi. Dann bieten wir auch Hilfen an und sagen, wir könnten einen Stammtisch gründen und so weiter. Das heißt, es wird vor Ort vernetzt. Aber ich finde tatsächlich, dass diese bundesweiten Treffen nochmal eine besondere Qualität haben, weil man dann so 2, 3 Tage im Stück zusammen ist. Das ist die Zeit, die es braucht, um einen anderen Umgang miteinander zu entwickeln. Wir kommen ja, wenn ich zum Stammtisch gehe, dann komme ich aus meiner heteronormativen Welt, gehe dahin und erzähle und gehe wieder nach Hause. Wenn ich 3 Tage mit Normen nur mit Bis zusammen bin, dann werde ich unglaublich weich. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was passiert, wenn du auf einmal in einer Welt bist, in der du dich total sicher fühlst und alle Menschen um dich herum, also ich sag, mach es mal mit einem schwulen Kneipe fest, irgendwie du gehst dahin, möchtest jemanden kennenlernen und da entsteht was Bestimmtes. Und bei den Bi-Treffen können sich natürlich auch Leute kennenlernen, aber alle Menschen sind gleichzeitig mögliche Freunde oder Liebste oder was auch immer. Es ist alles möglich. Und diese komplette Möglichkeit zwischen diesen Menschen, die sich sozusagen dort kennenlernen und miteinander Workshops machen oder sowas, das schafft einen Space, den ich nirgendwo anders kenne. Und 2 Drittel davon kommen regelmäßig wieder. Das heißt, es ist eine sehr hohe Beständigkeit und das fühlt sich wie Familie an, aber im guten Sinne. Also das Gefühl, da sind die Menschen, mit denen ich zusammen, ich möchte fast sagen, alt geworden bin und alt werde. Ne? Die immer da sind. Manche Leute kommen vielleicht 5 Jahre nicht, kommen wieder und sind sofort wieder drin. Also das kenne ich wirklich von keinem anderen Ort. Ja, so viel liebevolle, wertschätzende Umgang. Das habe ich sonst weder bei den Lesben noch bei den Schwulen, schon gar nicht bei den Heteros bisher getroffen. So. Ich gebe zu, es ist jetzt ein Werbeblock, aber das finde ich wirklich so. Das geht mir so.
Ja, ich musste gerade noch dran denken, dass auch, als ich noch gar nicht wusste, wer hinter Biene steckt, irgendwie hat es mir so eine Ruhe gegeben zu wissen, da gibt's noch so einen überregionalen, größeren Verein neben Bi Berlin, der auch Dinge macht und auf den man auch zurückkommen kann, wenn irgendwas ist, der auch Beratung macht. Irgendwie einfach das im Hinterkopf zu haben, hat mir schon irgendwie so eine Ruhe gegeben, auch wenn es erst, naja, eine Weile gedauert hat, bis ich dann aus irgendeinem Grund tatsächlich mal mit Biene in Kontakt getreten bin wegen irgendwas. Und also selbst digital oder selbst nur durch die Präsenz des Vereins ist da schon so eine Connection für mich entstanden, was ich auch eigentlich ganz witzig finde. Ich wollte dich auch noch fragen, Jascha, das hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber genau, als du also zu Biene gekommen bist, hast du etwas Bestimmtes gesucht und was hast du gefunden, gelernt oder mitgenommen?
Also ich kann nicht genau sagen, ob ich es gesucht habe. Ich habe mich so ein bisschen mitreißen lassen von dem Menschen, der mich dann gefragt hat, willst du da mal mitkommen? Und war eigentlich offen für das, was da passiert. Habe dann aber für mich festgestellt, dass das ein Ort ist, an dem ich, A, wie ihr eben auch schon gesagt habt, ich muss mich hier erklären. Ich fühle mich da zu Hause und angekommen. Was für mich noch eine große Rolle gespielt hat, ist, dass ich auch mein Leben lang das Gefühl gehabt habe, ich passe nicht in diese Rolle rein, in meine soziale Rolle. Und was ich so wahrnehme, ist, dass es auch eine große Verbindung gibt mit der Trans-Szene. Das heißt, dass ich als Mensch, in dem, wie ich bin, nicht so stark mich eingeschränkt fühle, irgendwas zu erfüllen, sondern ich bin ganz, wie ich bin und dass viele Leute bewegen sich auf dem Spektrum sehr frei. Und was auch sehr gut zu mir gepasst hat, ist, ich habe mich schon immer als Polyamor definiert und ich habe auch Menschen getroffen, die das tatsächlich leben. Natürlich gibt es auch monogame Bisexuelle, aber es gab auch viele, die Beziehungsformen geführt haben oder führen, die mir nahestanden. Also ich habe ganz viel für mein Leben mitgenommen an Beispielen, die man sowohl das sein Geschlecht als auch seine Beziehungskonzept entwickeln kann und für sich anpassen kann. Und ich hatte draußen keine Vorbilder, ne? Meine Heteros hatten, Freunde hatten sich alle irgendwie verheiratet, als ich Ende 20 war, und dann dachte ich, das ist es irgendwie nicht, mein Konzept. Dann war ich viel bei Schwulen und Lesben und habe aber gedacht, das ist irgendwie auch nicht so richtig. Und jetzt habe ich irgendwie einen Ort gefunden, an dem ich dieses auf dem Spektrum sich zu bewegen. Und dann mag ich gerade lieber Männer, mag ich gerade lieber Frauen, wo fühle ich mich selber, wo verorte ich mich? Dann habe ich mich gut aufgehoben gefühlt in dieser Freiheit. Also das würde ich sagen, das ist das, was ich am meisten mitgenommen habe. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einen Umgang miteinander haben, der besonders ist, der sich unterscheidet von den meisten Spaces, die ich so und so kenne.
Eine Sache, die ich interessant fand, als ich mich ein bisschen mit der Biene-Geschichte beschäftigt habe, ist, dass ich so eine Annahme hatte von wegen, Biene war gar nicht, früher gar nicht so politisch, und jetzt, da der Ruf nach bisexueller Sichtbarkeit immer dringlicher wird mit der B+-Pride und so weiter, jetzt werden wir politischer. Dann habe ich aber erfahren, dass eigentlich die Anfangszeit auch eng verknüpft war mit der AIDS-Krise und Aktivismus in der Richtung und Aufklärung. Also, dass sich beispielsweise Biene und die Deutsche AIDS-Hilfe gegenseitig unterstützt haben, beziehungsweise durch die Deutsche AIDS-Hilfe Biene Veranstaltungen machen konnte, wo es dann natürlich auch darum ging, wie erreichen wir Menschen, die vielleicht sich nicht outen können oder wollen oder sich gar nicht zugehörig fühlen zu der schwul-lesbischen Community und so weiter. Und dann finde ich aber auch, dass diese Treffen oder dass dieser Wunsch, wir vernetzen bisexuelle Menschen, wir schaffen Safe Spaces eigentlich, auch wenn damals vielleicht der Begriff noch nicht benutzt wurde, auch ein sehr politischer Gedanke ist. Wie sieht denn eigentlich die Zukunftsvision aus für diesen Verein? 30 Jahre ist eine lange Zeit und die politischen Weichen sind ja gelegt, aber wir wollen ja noch mindestens 30 Jahre alt werden.
Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Wir hatten eigentlich die Utopie, glaube ich, alle, dass es uns in 30 Jahren nicht mehr braucht. Zumindest war das so meine Utopie, die ich damals hatte, als ich noch studiert habe und so dachte, oh, es geht progressiv, wie wir sind, immer weiter vorwärts. Wir führen die Ehe für alle ein, wir führen irgendwie, wir schaffen das Transsexuellengesetz, das sogenannte Transsexuellengesetz schaffen wir ab. Keine Ahnung, wir streichen Geschlecht aus den Dokumenten und so weiter und so fort. Ich hatte immer gedacht, es geht irgendwie vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und plötzlich muss man wahrnehmen, nicht nur im privaten Bereich, sondern eben auch auf großer politischer, öffentlicher Bühne, auch medial unterstützt, gibt es teilweise einen ziemlich krassen Rollback. Und der eben natürlich insbesondere leider auf Transmenschen gerade extrem abgewälzt und abgerollt wird, aber tatsächlich andere queere Perspektiven und Identitäten nicht verschont. Das ist für mich noch eine ganz, ganz wichtige Motivation im Sinne von wirklich dran zu bleiben und zu sagen, ich möchte nicht weiter zurück. Also wirklich nicht nur kein Fußbreit irgendwie Rechten und Rechtsextremen und so weiter und so fort, sondern tatsächlich auch die erkämpften Sachen, die wir erkämpft haben, also unsere Rechte, die möchte ich so lange wie möglich behalten. Also ich finde, hier alleine ist ja schon ein politischer Aktivismus irgendwie drin enthalten. Mir ist das neulich nochmal so bewusst geworden, als ich mich mit KollegInnen jetzt in meinem Kollegium an der Schule auch unterhalten habe, die nicht so richtig verstehen konnten, warum ich teilweise auch so politisiert bin, dass ich gesagt habe, ja Leute, ganz ehrlich, bei jeder Landtagswahl, bei jeder Bundestagswahl, bei jeder Europawahl stehen meine Rechte buchstäblich auf dem Spiel. Das geht für andere Minderheiten und andere Menschen auch. Aber für einen weißen Cis-Mann, heterosexuell, eben nicht. Und das fand ich nochmal so eine ganz krasse Erkenntnis, die für mich einfach sehr, sehr stark irgendwie ist und auch zu der Schlussfolgerung führt, in unserer heteronormativen oder auch eben heterosexistischen binären Welt ist unsere Existenz schon Aktivismus alleine. Das ist schon eine Form von Aktivismus. Und das, was wir jetzt zusätzlich machen, ist einfach noch ein Schritt mehr. Insofern einfach auch immer so ein bisschen die Frage an uns, was ist eigentlich politisch und was verstehen wir darunter? Und ich glaube, manchmal sind unsere Ziele da auch extrem hoch gesteckt, weil wir eben sehr, sehr lange warten mussten, um sehr, sehr grundlegende Sachen auch zu erreichen, dass dann jetzt auch in den letzten Jahren einige Sachen erreicht wurden, relativ zügig. Also neben der sogenannten Ehe für alle ja dann eben auch nochmal das gesetzliche Verbot zu sogenannten Konversionsmaßnahmen oder Konversionsbehandlungen. Das TSG steht jetzt gerade auf Prüfstand, wird hoffentlich dann sehr, sehr zeitnah auch durch ein Selbstbestimmungsgesetz nochmal verändert. Und was es jetzt ja auch geben soll und gerade eben zumindest auch vorgestellt wurde, der nationale Aktionsplan gegen LSBTIQ-Feindlichkeit, Queer Leben. Also es sind wirklich nochmal so Meilensteine, finde ich, in der Bundespolitik, gerade in der Bundespolitik, die einfach vor ein paar Jahren, also vielleicht, Jascha, kannst du das nochmal aus deiner Perspektive so einschätzen, aber so vor 10 Jahren wirkte das für mich alles noch so weit weg, so überfällig, aber gleichzeitig auch irgendwie so weit weg und so anstrengend. Und ich finde immer, wenn wir jetzt so mal drauf zurückbleiben, wir können auch manchmal so ein bisschen sagen, gut, wir haben schon einiges erreicht, es ist noch ein weiter Weg, aber wir müssen nicht immer nur durchpowern. Wir müssen auch auf uns achten und eine Form von Empowerment, Selbstsorge, ja, Selbstseelsorge und so weiter auch mal für uns machen, Community Building und so weiter und so fort, um dann eben diesen langen Atem zu haben, weil es den leider definitiv brauchen wird. Also nicht nur für die nächsten 10, 15 Jahre, sondern wie Paula gesagt hat, für die nächsten 30 Jahre braucht es wahrscheinlich Biene und braucht es eben höchstwahrscheinlich auch unser Engagement.
Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich kann beides nachvollziehen. Also auf der einen Seite habe ich auch das Gefühl, sich darauf auszuruhen, wie es jetzt ist, wäre der falsche Weg. Ich sehe ja was, also dass es in Amerika nochmal so zurückgehen würde, hätte ich nie für möglich gehalten. Don't say gay gibt es in Florida, jetzt überlegen sie schon, ob sie das auf ganz Amerika ausweiten. Russland hat mich nicht richtig gewundert, dass man es Minderjährigen nichts erzählen darf von Homosexualität, aber jetzt soll es auch auf die ganze, ne, du darfst ja überhaupt bald nicht mehr mit dir drüber reden. Es wird ja immer schlimmer in unserer Umgebung. Und anzunehmen, das ginge an uns vorbei, nur weil wir jetzt im Augenblick gerade eine grün-rote Regierung haben, das wäre, glaube ich, naiv. Also es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass das sicher ist, was wir haben. Das finde ich aber tatsächlich auch, dass es, selbst wenn es jetzt alles gut wäre und Europa wäre vereinigt und LGBT-freundlich, wird es mir immer noch so gehen, dass ich denke, für Bisexuelle gibt es immer noch genug zu tun. Also ich bin ja jetzt eigentlich in einer komfortablen Situation und ich bin überall geoutet und ich habe sowohl bei der Arbeit, als ich erzählt habe, dass ich bi bin, kam eine Kollegin zu mir und sagte, das weiß niemand, aber ich sag's dir jetzt mal, ich bin bi, erzähl's nicht weiter. So, ich war im Waldschlößchen, habe erzählt, ich bin bi, da kommt ein Mann auf mich zu und sagt, du, ich mag das hier in der Runde, sind fast nur schwule Männer, mag ich nicht sagen, dass ich bi bin, weil werde ich angefeindet. Das heißt, es passiert ja nach wie vor noch, dass wir als Bisexuelle alleine dadurch, dass wir uns sichtbar machen, merke ich, dass es noch viele Menschen gibt, die das mit sich tragen und damit nicht nach draußen kommen. Und das wäre nicht so, wenn wir eine freie Welt hätten. Das beweist doch aus hinreichend, dass da noch Handlungsbedarf ist, oder?
Also ich finde schon, und ich finde auch, dass oft auch von einer wohlwollenden queeren Community manchmal der Schritt fehlt, wirklich anzuerkennen, dass bisexuell eine eigene Identität, aber auch Perspektive ist oder nicht nur eine, sondern ganz viele. Und eben Inklusion oder ja, Sichtbarmachung nicht nur heißt, wir erwähnen das B auch mal oder zum Bi-Visibility Day zeigen wir mal eine Flagge, sondern eben auch sich damit zu beschäftigen, was ist dieses spezifisch bisexuelle Empfinden und Wahrnehmen der Welt und diese Perspektiven eben reinzubringen in die eigenen Vereine, Organisationen, Redaktionen und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was sich ein bisschen bessert, aber was mir immer noch fehlt, weil ich glaube, viele denken, es würde uns nur darum gehen, auch ab und zu mal mitgenannt zu werden oder an unserem Tag der Sichtbarkeit auch mal irgendwie einen Slot irgendwo zu bekommen oder eine Flaggenhissung oder ein Artikel. Aber ich finde, also würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht. Mir geht es ja darum, dass bisexuelle Perspektiven auch als eine Bereicherung wahrgenommen werden für eine queere Organisation, für einen Verein und so weiter.
Ehrlich gesagt schon froh, wenn sie aufhören würden, uns was Negatives unterstellen. Also diese Idee, dass alle Bi-Frauen alles Vögeln, was nicht bei drei auf dem Baum ist, sozusagen völlig ohne irgendeine Vorliebe sind, das finde ich, ist ein sehr unangenehmes Vorurteil, womit man konfrontiert ist. Und Männer, das fand ich jetzt bei dieser ba Veranstaltung mit Julia Shaw auch nochmal, wurden nochmal über das Dating-Geschichten erzählt, dass sich bisexuelle Männer in seltensten Fällen als Bi outen, weil Frauen es eklig und doof finden, wenn Männer sich als bi orientiert oder bi neugierig bezeichnen. Das heißt, wir leiden ja noch ganz konkret im Alltag, bei der Partnerwahl oder auch in der Öffentlichkeit darunter, was man uns alles so sozusagen zuschreibt. Also, sie müssen uns ja nicht super finden, aber wäre schon schön, wenn sie wenigstens mal wahrnehmen, dass wir nicht so schrecklich sind, wie sie denken. Das ist was, oder?
Ja, und ich bin tatsächlich auch immer noch genervt und teilweise wirklich auch ein Stück weit entsetzt, dass nicht nur in der ja, heteronormativen, also außerhalb unserer Bubble sozusagen, diese Vorurteile existieren und selbst Verständnisprobleme hinsichtlich der Basics, also selbst der Selbstdefinition immer noch nicht klar sind, aber dass ja tatsächlich auch innerhalb der sogenannten queeren Communities passiert. Also wie oft wir jetzt im September zum Bi Visibility Day wieder die klassische binäre Definition Bisexualität ist und so weiter und so fort gesehen haben. Und wir als Bi-Leute dann eingeschritten sind, kommentiert haben, was das wieder für Ressourcen sozusagen einfach gebunden hat und wie viel Frust das auch, finde ich, zumindest bei mir gemacht hat, dass ich so denke, meine Güte, wir haben es euch doch das Jahr davor erklärt und das Jahr davor. Und ich gucke nochmal, ja, auch die 5 Jahre davor. Irgendwann sollte es jetzt mal auch bei wechselnden Personen angekommen sein, wie die Definition ist. Und das ist schon, finde ich, so ein Punkt. Also der frustriert nicht nur, der ärgert mich dann irgendwann auch. Und da bin ich dann schon so, dass ich denke, nee, da können wir auch manchmal ein bisschen stärker sozusagen auch aus uns herauskommen und deutlich machen, so geht's nicht. Und ein weiterer Punkt, der uns gerade so ein bisschen auf die Füße fällt, also zumindest nehme ich das gerade so wahr, wir sind in so einer nochmal besonderen Situation, während entweder einzelne Communities, beispielsweise insbesondere natürlich die schwulen Communities, aber eben auch lesbische Communities oder eben beispielsweise die Trans-Communities durchaus schon auch mit einem neuen Neuwertigkeit sozusagen gekommen sind, mit neuen Projektideen und mit ihrer Wichtigkeit das vorbringen konnten, geht jetzt so langsam auch eine Tendenz, ah ja, B+ wird auch wichtig. Das Problem ist nur, dadurch, dass grundsätzlich der queere Bereich einfach viel zu wenig finanziell gefördert wird, haben natürlich und teilweise auch leider berechtigt die bereits geförderten Projekte ein Stück weit Angst, dass die B+-Projekte, Communities, wie auch immer, etwas wegnehmen würden, in Anführungsstrichen. Und aber selbst, wenn man das erklärt, also zum Beispiel in einer offenen Runde erklärt, wir sind nicht hier, um Leuten irgendwas wegzunehmen, wir möchten sozusagen zusätzlich auch gefördert werden und Sichtbarkeit erlangen und so weiter und so fort, kann ich euch garantieren, am Ende wird irgendeiner von diesen Leuten am Tisch dastehen, den Finger heben und sagen, ich will aber nur noch mal betonen, dass das bitte zusätzlich passiert und nichts weggenommen werden kann, wo man so denkt, diese Unterstellung, ja, dass wir jetzt sozusagen da irgendwo was abhaben wollen von einem Kuchen, der uns angeblich nicht gehören würde. Oh, das nervt mich so dermaßen, weil es jetzt wirklich auch mehrmals schon passiert ist, dass ich mir da auch tatsächlich von unseren queeren Geschwistern mehr Sensibilität und wirklich auch Support irgendwie wünsche, weil ich zum Beispiel ganz klar behaupten kann, ich war nicht nur im B+-Aktivismus aktiv und engagiert. Ich habe mich für queere Jugendliche und junge Erwachsene stark gemacht. Ich habe mich für Lesbenprojekte stark gemacht, egal ob ein lesbisches Wohnprojekt oder jetzt die das Gedenkzeichen beispielsweise in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück für lesbische Ermordete und Verfolgte des Nationalsozialismus beispielsweise. Ich habe mich für zahlreiche schwule Projekte, auch mit geflüchteten Aspekt, mit Behinderung und so weiter stark gemacht, selbstverständlich für Trans- und Interprojekte. Und jetzt denke ich so, diese Solidarität, die wir auch ganz oft anderen selbstverständlich entgegenbringen, davon hätte ich jetzt ganz gerne dann auch mal ein Stückchen.
Ich habe manchmal so den Eindruck, dass dahinter, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben, so diese Annahme herrscht, euch geht's ja nicht so schlecht. Ihr seid ja nur halb queer und jetzt kommt ihr hier an und wollt ein Stück vom Kuchen. Dabei seid ihr doch halb privilegiert. Und ich finde, das ist auch so eine Arbeit des Bi-Plus-Aktivismus, eben aufzuzeigen, dass Bi-Feindlichkeit nicht bedeutet, weniger diskriminiert zu sein, sondern es ist eine andere Form von Diskriminierung. Und oft überschneidet sie sich ja auch mit Homofeindlichkeit. Und es ist eine Fehlannahme zu denken, dass wir irgendwie die halben Privilegien haben. Weil wir sind eben, wie Jascha schon gesagt hat, nicht halb homo und halb hetero, sondern 100% bisexuell. Ja.
Und dann doppelt diskriminiert mich von beiden Seiten gelegentlich. Also nicht die Hälfte, sondern doppelt so viel, wenn überhaupt, wenn man es schon mal so aufschlüsseln will.
Ja, aber das ist auch eine Lesart, ja.
Es liegt natürlich auch an, so wie du sagst, an der Lesart oder an der Interpretation. Also Jascha hat ja beispielsweise gesagt, bisexuelle Männer outen sich halt häufig nicht als bisexuell, eben weil sie eher Angst haben, dass eben potenzielle weibliche Partnerinnen das als eklig abturnt oder was auch immer irgendwie einstufen würden. Und es wird aber eben häufig eher so gelesen, na, sie ruhen sich auf dem Privileg der Unsichtbarkeit aus. So nach dem Motto, dadurch, dass sie nicht gezwungen werden, sich zu outen, sie müssen sich ja nicht outen, nutzen sie dieses heteronormative Passing-Privileg. Und dass das aber gar nicht unbedingt ein Privileg ist, ja, sondern gegebenenfalls nur von unwissenden Leuten so gelesen wird, da steckt auch ganz viel, wie gesagt, Unwissenheit dahinter und eben mangelnde Sensibilisierung. Und ich zum Beispiel für meinen Teil, ich weiß nicht, das ist ja jetzt ein Podcast, vielleicht hört ihr es, sehen jetzt nicht so sehr, aber ich passe nicht als straight. Noch nie in meinem Leben. Bei der Geburt.
Born das ist heterosexuell aufrüschen, damit die Frauen auch merken, dass du bi bist.
So ungefähr.
Versuche mir vorzustellen, was heterosexuell aufrüschen bedeutet, aber... Weil Rüschen, ja, nee, ich musste da an so Vampire denken, die dann so aufgerüscht sind, aber die sind ja auch canonically bisexuell, also an denen ist nichts straight, ganz egal, was Twilight behauptet, deswegen. ja, mich würde auch so ein bisschen interessieren, Christoph, da du ja im Vorstand bist, was sind so die in der nahen Zukunft so die Dinge, die du dir für Biene vorgenommen hast, die du uns schon verraten darfst?
Ja, da gibt's so verschiedene Sachen. Also ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, dass wir vorhaben, uns auch stärker bundesweit aufzustellen, dass wir tatsächlich versuchen wollen, noch stärker in die politische Interessensvertretung reinzukommen und mitzuwirken bei verschiedenen Entscheidungen, die auch von politischen Ebenen getroffen werden, gegebenenfalls auch eine politische Förderung anvisieren, aber natürlich dafür auch ganz, ganz klar in den Verein zurück wieder stärker arbeiten möchten. Und was Jascha auch so ein bisschen angedeutet hat bei diesen tollen Treffen, die sich immer wieder so ein bisschen familiär fühlen, da gab es jetzt gerade so eine historische Zäsur fast schon. Also zumindest aus vereinsgeschichtlicher Perspektive definitiv, dass Leute, die das wirklich über Jahre und Jahre und Jahre gemacht haben, jetzt gesagt haben, sie schaffen es nicht mehr, es ist vielleicht ein bisschen die Luft raus und sie geben das mit großem Bedauern auch ab. Und das ist so eine, was ich vorhin schon mal gesagt habe, diese Übergabe eines Staffelstabs. Dass das gelingt, da setze ich mich gerade für ein. Also weil ich natürlich ein Interesse habe, dass wir das weitermachen und neue Leute auch dazu gewinnen. Gleichzeitig die alten Häsinnen und Hasen und Häschen unbedingt noch dabei behalten, weil es einfach eine unglaubliche Expertise ist, ein unglaublicher Wissensschatz, der oftmals gar nicht so wahrgenommen wird als solcher, aber da einfach drin steckt. Und natürlich die Leute einfach auch toll sind, die sich so lange wunderbar engagiert haben. Aber natürlich, ne, ich finde, Community zahlt sich eben auch dadurch aus oder zeichnet sich dadurch aus, dass eben auch unterschiedliche Leute je nach Können und Vermögen und so weiter und so fort Sachen übernehmen. Und dementsprechend braucht es auch ganz, ganz stark wieder neue Leute, die halt sich einbringen und nicht nur Instagram-Posts sozusagen machen, sondern tatsächlich auch wieder zum Beispiel sich für Vereinsarbeit interessieren, was nicht immer das Spannendste ist, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ja, es ist auch wahnsinnig anstrengend, aber gerade zum Beispiel solche Treffen und so Wiedersehen und so weiter und so fort, das hat einfach einen unglaublichen Mehrwert. Das hat wirklich so Kapazität, wirklich auch fürs persönliche Wachsen und über sich sehr viel selbst lernen, über die Community sehr viel lernen und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, so zwei Aspekte.
Ich finde es auch interessant, weil du jetzt gesagt hast, neue Leute, weil wir merken auch in anderen Vereinen, wie zum Beispiel wie Berlin, während die Politik jetzt mal gemerkt hat, Bisexualität ist wichtig, kommen wir ja quasi mit der Arbeit gar nicht hinterher, weil ja auch die Ressourcen fehlen. Mitglieder und Leute, die sich engagieren, sind auf jeden Fall wichtig. Und ich finde es aber auch interessant, wenn du jetzt sagst, da gab es bei Biene so eine Art Zäsur, das heißt, etwas Altes ist gegangen und jetzt kann etwas Neues entstehen oder das Alte kann ein bisschen anders aufgelebt werden, dann könnte das ja auch ein Anreiz sein für Leute, die sich vielleicht noch gar nicht für die B-Plus-Community engagiert haben, zu sagen, okay, bei Biene tut sich gerade was, vielleicht probiere ich es mal aus.
Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen erzählen, wie denn das aussehen könnte ganz konkret,
ja, weil unbedingt.
Man da nicht so riesengroß denken sofort, sondern Also, als ich das erste Mal zum Treffen gegangen bin, da ging es ja erstmal auch darum, das Treffen selber zu organisieren. Das heißt, man kommt hin und dann gibt es am Anfang so eine Besprechung, wird gesagt, okay, wer hat Lust, die Getränkeabrechnung zu machen, wer hat Lust. Ich war zum Beispiel ab und zu Krisenansprechpartner, wenn es jemand nicht gut geht auf dem Treffen, dass man für den Ansprechpartner ist. Es gibt Leute, die die Party vorbereiten, es gibt Leute, die hinterher aufräumen. Also Sachen, die echt jeder machen kann. So, also jeder, der zum Treffen geht, wird Teil des Treffens und trägt dazu bei, dass es funktioniert. Dann kann man natürlich, wenn man Themen hat, selber Workshops machen. Das ist auch vor allem selber, finde ich, so die Persönlichkeitsentwicklung toll, dass man so einen sehr wertschätzenden Raum hat, in dem man mal was ausprobieren kann, vielleicht mal irgendeine Form von Workshop. Und dann muss ich sagen, also für mich war die Vereinsarbeit immer, wie soll ich sagen, lustgesteuert. Tatsächlich habe ich lauter Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe zum Beispiel Biene vertreten bei der Studie Out in the Office, habe mit dem Studienleiter gesprochen, habe meine Sicht erzählen können, das war super. Ich habe die Redaktion von diesem, von der Bijou gemacht, die auf den CSD verteilt worden ist. Ich habe CSD-Standarbeit, einem Jahr war ich einfach auf 5 verschiedenen CSDs. Einfach weil es mir Spaß gemacht hat, mit der Flagge durch die Gegend zu gehen und Flyer zu verteilen und mit Leuten zu reden. Dann habe ich eine Weile das Postfach betreut. Jetzt bin ich im Bienenberatungsteam. Wenn Leute Probleme haben mit ihrer Bisexualität oder die Partner haben irgendwo einen Gesprächsbedarf, dann kann man beim bisexuellen Netzwerk anrufen und eine Beratung bekommen. Und ich bin beruflich Berater und wir sind 4, 5 Leute. Wir sprechen Spanisch, Englisch, Deutsch. Wir können mit ganz verschiedenen Kompetenzen Menschen beraten und so eine Peer Beratung machen für Leute, die in irgendeiner Weise einen Gesprächsbedarf haben zu dem Thema. Das ist jetzt im Augenblick das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich glaube, dass jeder Mensch da eine Aufgabe findet, die zu ihm passt. Das kann hinter den Kulissen sein, das kann sein, dass ich vorne irgendwie eine Moderation mache. Aber wir haben, glaube ich, für jeden Aufgaben, die passen. Und man muss sich jetzt auch nicht für 1000 Jahre verpflichten, sondern man kann auch sagen, das Frühjahrstreffen ist Pfingsten und wer Lust hat, da jetzt was zu machen, der macht halt was. Also es kann ganz niedrigschwellig sein, aber du kannst dich auch auf Jahre natürlich da einbringen, wenn du willst.
Und ansonsten gibt es ja noch zahlreiche weitere Bereiche. Also du hast jetzt die Bijou schon angesprochen, ob Artikel geschrieben werden, ob vielleicht jemand etwas sagt, man möchte nur drüber lesen, ja, und Korrektur lesen. Sowas ist natürlich gerne gesehen. Fotografieren und mit Fotos Beiträge sozusagen unterstützen. Vielleicht auch ein Layout, ein Grafikdesign oder was auch immer. Das alleine schon bei diesem einen Projekt sind Möglichkeiten. Das Social Media Team, wir können uns dort einbringen, ne? Auch da über das Posten bis hin zu selber Beiträgen erstellen, auf den Blick vielleicht haben, welche Termine irgendwie wann aktuell sind, gegebenenfalls auch die News durchforsten und immer so ein bisschen up to date sein und beispielsweise das Vorstandsteam briefen und updaten. Guck mal, das sind gerade so aktuelle Trends. Dazu könntet ihr euch äußern. Das wären zum Beispiel noch Sachen. Oder politisch irgendwie sich engagieren und sagen, ja, jetzt sind wir in diesem Bundesland, sind Landtagswahlen. Wie sieht's mit Wahlprüfsteinperspektive aus? Das ist ein ganz tolles Projekt, was aber eben auch gemacht werden muss. Oder Vernetzung. Vernetzung von, wie gesagt, auch unsere Regionalgruppen. Das kann alles noch stärker unterstützt werden. Fundraising würde mir noch einfallen. Crowdfunding und so weiter und so fort. Und natürlich alleine schon auch so ganz basic Zusammenkünfte von wegen mal einen Barabend organisieren, Museumsbesuch oder was weiß ich. Das sind alles so Möglichkeiten, die wirklich sehr eigenständig, gerne nach Abstimmung organisiert werden können und natürlich so ein Vereinsleben auch, ja, zu einem Verein überhaupt erstmal werden lassen. Und wer dann aber noch Lust hat, ne, so, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja Leute, die Jura studieren und gerne ausprobieren, zum Beispiel Satzungsänderungen oder satzungsaffin sind, sehr, sehr gerne auch willkommen, gerade auch bei Versammlungen.
Also es gibt genug zu tun und für jeden ist was dabei, für alle Talente
Absolut.
und Vorlieben.
Wir haben nämlich auch relativ viele Schnittstellen zu anderen Vereinen. Also bei Queer Handicap ist zum Beispiel bei uns Mitglied und umgekehrt. Wir machen jetzt Love is Love, also ein Treffen seit 3, 4 Jahren mit dem Polyamor-Netzwerk zusammen. Ich kann mir noch mehr Vernetzung mit der Trans-Community vorstellen. Also wer immer das hier hört und sagt, na, Bi ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber ich sehe dann Bezug. Wir sind ja auch offen, sozusagen neue Verbindungen einzugehen mit anderen Bereichen, weil ich finde es sehr schade, wenn wir uns so auseinander dividieren lassen, so wie Christus es eben sagte, so nach dem Motto, wir streiten uns um den Kuchen. ne? Teile und herrsche, sagt da der heterosexuelle Geldgeber praktisch, ne? Und lässt uns unsere Interessen so auseinanderdividieren. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, sich zu vernetzen und damit dann gegenüber der Mehrheitsgesellschaft als Einheit aufzutreten. Und deswegen fände ich super, wenn da sich jemand irgendwie berufen fühlt. Wir sind aus meiner Sicht immer noch ein sehr, sehr homogener Haufen letztlich, denn die Menschen, die da sind. Also ich würde mir da noch viel mehr Vielfalt wünschen im Verein.
Mehr Vielfalt geht ja de facto immer. Insofern
Ja, voll.
mehr mit Migrationshintergrund, mehr Geflüchtete, mehr alles Mögliche. Also wäre super.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ich finde auch, wenn wir so einen intersektionalen Anspruch haben wollen, dann geht es natürlich nicht, sich gleichzeitig von allen anderen Organisationen abzugrenzen, weil man die als Konkurrenz wahrnimmt, eventuell. Sondern da ist es eigentlich gerade wichtig, sich eben zu vernetzen und vielleicht auch mit nicht queeren Minderheiten, also zusammenzuarbeiten, gemeinsam Aktionen zu starten und so weiter und so fort. Genau. Und weil wir jetzt so viel eigentlich Mitgliederwerbung gemacht haben, ohne dass ich das beabsichtigt hätte, wäre jetzt noch meine Frage, wo können sich denn die Leute melden, die Interesse haben?
Homepage oder die App vielleicht? Oder direkt bei
Ah, die App, darauf kannst du doch
Ja.
noch mal eingehen. Wir haben nämlich eine App. Willst du dazu was sagen oder soll ich?
Du bist doch die Social-Media-Frau. Vielleicht bist du da am besten drin, oder?
Also es gibt auf jeden Fall eine Biene-App, die könnt ihr auch ganz normal im App Store, Play Store, wie auch immer, runterladen. Und das Schöne daran ist, es gibt mehrere Chat-Funktionen. Also man kann quasi mit, wenn man sich dort angemeldet hat, mit allen möglichen Biene-Mitgliedern schreiben, mit einzelnen Leuten. Teilweise auch gibt es auch regionale Gruppen und dann natürlich auch die einschlägigen Links, also zur Webseite und dort drüber dann auch der Kontakt eben zum Verein.
Und auf der Homepage könnt ihr euch natürlich auch melden, biene.net. Da gibt es ein schönes Kontaktformular und die E-Mail landet dann unter anderem bei mir.
Genau, also seid nett, weil Christoph liest die
Genau. Christoph wird
E-Mail.
pro zusätzliches Mitglied bezahlt.
Oh, schön wär's.
Was?
Das wäre zum Beispiel so eine Fundraising-Strategie, ja. Aber egal. Wir sind natürlich auf den anderen Netzwerken auch vertreten. Ich weiß gar nicht, ob wir die, dürfen wir sie nennen?
Welche Netzwerke meinst du? Ich wüsste jetzt nicht, was das Problem sein soll.
Ich auch nicht, deswegen frage ich, aber trotzdem sicherheitshalber. Mensch, ich bin Lehrkraft, ich darf überhaupt nichts. Also wir sind natürlich auch bei Facebook, wir sind auch bei Twitter, noch zumindest. Bei diesem Elefanten mit dem Tröten kann man uns mittlerweile auch finden, beziehungsweise auch sehr, sehr, sehr bald. Und Instagram haben wir ja schon auch erwähnt, die Homepage haben wir schon erwähnt und demnächst wird es wahrscheinlich auch noch etwas auf LinkedIn geben. Aber da seid auch ein bisschen gespannt, was sozusagen noch unser Jubiläumsjahr alles parat hält.
Ist Mastodon auch im Gespräch?
Das hatte Christoph schon erwähnt, der Elefant mit dem
Ah, das ist
Tröten.
der Elefant. Ah, okay. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das nur gestern gehört. Es gab einen sehr interessanten Podcast von dem Johannes Kram mit Georgina Kellermann. Da war das Thema.
Das kann ich sehr gerne in den Shownotes verlinken. Ein Aspekt ist mir noch eingefallen, auf den ich gerne noch kurz eingehen würde. Und zwar, ich habe manchmal so den Eindruck, in der queeren Community herrscht dieser Glaube, Bisexualität irgendwie nicht politisch sei. Oder ich habe sogar schon mal den Begriff Anti-Identität gehört. Also der Vorwurf, okay, das lesbisch sein oder das schwul sein, das ist ein politisches Statement, da hängt eine Bewegung dran. Aber mit Bisexualität entfernst du dich ja irgendwie von dieser Verbindlichkeit, sag ich mal, und von diesem Politischen. Und ich finde das immer, fand das schon immer ganz schlimm, weil gerade wenn ich jetzt drüber nachdenke, seit 30 Jahren gibt es hier diesen Verein und die Bi-Plus-Community gibt es auch schon länger. Bisexualität ist für mich etwas Politisches und auch eine politische Community. Ich hoffe, dass dieser Podcast das in irgendeiner Form verdeutlichen konnte, dass Biene eigentlich von Anfang an schon einen politischen Anspruch hatte oder so wie Christoph sagt, allein das bisexuell sein in einer heteronormativen Gesellschaft schon etwas Politisches ist und jetzt aber wir uns sogar noch viel weiter öffnen für politische Arbeit und eigentlich dann die Arbeit eines Bundesverbands anstreben.
Ich wundere mich ganz ehrlich, sehr über dieses Statement. Also ich habe es zum Glück noch nicht gehört. Wahrscheinlich wäre mir da die Pumpe dann auch ein bisschen gegangen. Und ich kann mir das tatsächlich nur erklären durch sehr verengte, eben nicht durchlässige Kategorien und so weiter und so fort. Und da bin ich vielleicht wirklich einfach ein Stück weit zu spät auf die Welt gekommen. Also im Sinne von, Oder eben auch an einem falschen Ort, in Anführungsstrichen falschen Ort. Also vielleicht eben gerade an einem richtigen Ort. Als Berliner Urgestein bin ich sehr, sehr schnell in eine queere Richtung politisiert worden. Und da gab es eben natürlich auch Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Teilen der Community, aber eben diese angesprochene und die gewünschte und auch von uns angestrebte Solidarität und das Miteinander war da im Großen und Ganzen schon sehr, sehr stark. Gerade auch nochmal für queere Jugendliche und junge Erwachsene, da hatte ich ehrlich gesagt eher einen gegenteiligen Eindruck. Also wirklich immer so eine sehr, sehr starke politische Grundeinstellung. Und eben das Spannende auch daran, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, häufig eben nicht nur queerpolitisch, sondern eben wirklich auch mit anderen Politikbereichen verknüpfend. Also dass man sagt, Queerpolitik hat auch was mit Sozialpolitik zu tun, hat was mit Arbeitspolitik, mit Wohnpolitik zu tun, hat eben auch was mit, keine Ahnung, Bildungspolitik zu tun und so weiter und so fort. Natürlich mit Finanzpolitik, natürlich mit Klimapolitik und so weiter und so fort. Und das habe ich immer als extrem angenehm empfunden. Ich bin, glaube ich, sehr, sehr spät mit so unpolitischen, echt normativen Queers irgendwie in Kontakt gekommen, die auch so eine verinnerlichte Queerfeindlichkeit haben und bestimmte Sachen einfach ablehnen. Und das war mir schon immer ein bisschen skeptisch. Insofern, keine Ahnung.
Ja, aber bei der jüngeren Generation nehme ich das auch eher wahr, dass sie bisexuell als etwas Politisches verstehen und eigentlich alle queeren Labels und Orientierungen und da jetzt keinen Unterschied machen zwischen das ist jetzt politisch und das ist jetzt nur Spielerei. Also ist jetzt nicht so mein Eindruck.
Ja, da muss ich wieder so ein bisschen widersprechen. Also gerade wenn man zum Beispiel auf Instagram mal geht, ganz spannend, auch gerade wirklich jetzt im Zusammenhang mit B+, wurde Ricarda Lang als eine der ersten Bundestagsabgeordneten in den Deutschen Bundestag als B+-Frau gewählt, die offen B+ ist. Und unter einem Posting auf Instagram, wo das gepostet wurde, zahlreiche Kommentare, die das natürlich super fanden, ich natürlich auch. Und andere aber eben auch, die sich gefragt haben, was hat das mit einer Qualifikation zu tun? Das interessiert doch keinen, ich soll gute Arbeit machen und so weiter. Also wieder auch, wo ganz klar so ein Generationskonflikt deutlich wurde, im Sinne von, denen ist gar nicht bewusst, wie schwierig das für uns war, überhaupt mal VertreterInnen in solche Gremien zu kriegen. Und dass natürlich die jeweilige Identität auch eine Perspektive mit sich bringt. Und nur weil ich weiß, es gibt B+-Menschen, es noch lange nicht bedeutet, dass ich ihre Belange auch selbstverständlich in politisches Handeln und Mitdenken irgendwie sozusagen formuliere. Da war ich wirklich ein bisschen schockiert und auch so, uiuiui, ich glaube, unsere Arbeit ist lange, wie gesagt, noch nicht zu Ende. Es führt uns wieder so ein bisschen zum Anfangsstatement auch zurück.
Wobei mich das jetzt auch an Kommentare erinnert von nicht unbedingt so jungen Leuten mehr. Also ich weiß jetzt nicht, welche Kommentare du gelesen hast, aber ich meine, diese Debatte in Anführungszeichen gab es ja auf Facebook und Twitter und Instagram überall. Also ich habe eher ältere Leute da wahrgenommen, die sich dachten, das hat doch gar nichts, das ist doch keine Qualifikation und das ist wieder diese Snowflakes mit ihrem Kram. Also hab da eher das wahrgenommen, aber natürlich, dass da ja auch junge Leute diese Haltung haben, kann ich mir vorstellen. Also es ist jetzt nicht, hat jetzt nicht nur was mit Alter zu tun, es wäre sehr vereinfachend.
Genau, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus.
Okay.
Das ist tatsächlich einfach ein Punkt, das ist auch zu erklären. Es ist damit einfach zu erklären, ich sage mal so beispielsweise, mir war das von vornherein bewusst, ich wurde damit, bin damit groß geworden und musste mich auch für meine Rechte einsetzen und es ist mir dementsprechend total klar und verständlich, warum es wichtig ist, auch Sichtbarkeit in allen Gremien, in allen Vorständen, in allen Handlungsfeldern und so weiter zu haben. Natürlich auch unter dem Bewusstsein, ne, queer sein alleine reicht nicht aus. Also ich brauche jetzt hier keine Parteien nennen, aber es gibt eben auch leider rechte Parteien mit queeren Personen. Warum die da sind, keine Ahnung. Das reicht eben natürlich auch lange nicht aus. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus möchte. Dadurch, dass viele Menschen, gerade die jetzt auch wirklich noch in dieser Findungsphase sind, die vielleicht schon für sich herausgefunden haben, okay, ich bin auch B+, aber noch gar nicht Widerstände hatten, die noch gar nicht irgendwie großartig Konflikte hatten, die relativ beschützt, behütet, in Anführungsstrichen privilegiert vielleicht aufgewachsen sind, Ja, vielleicht ist das dann noch nicht angekommen. Und da muss ich dann leider mich ein Stück zurücknehmen und sagen, das klingt auch adultistisch, so ist es nicht gemeint. Das ist aber meine Erfahrung, dass man sagen muss, warte mal ab. Ich wünsche es dir nicht, aber warte bitte noch ab. Und dann in 5 Jahren, spätestens in 10 Jahren reden wir noch mal. Und das ist leider so eine Erfahrung, die nicht nur aktivistisch, auch beruflich sich bisher leider immer wieder bestätigt hat.
Das erinnert
Das
mich an einen Twitter-Kommentar, der mal aufgekommen ist, als ich für Bi Berlin aufgezählt habe, was so bispezifische Diskriminierung ist und welche Folgen sie auch haben kann, zum Beispiel für die mentale Gesundheit. Da hat jemand drunter kommentiert, ja, also ich bin bisexuell und ich habe mit all diesen Dingen ja gar kein Problem. Woraufhin ich dann geantwortet habe, das ist super und das freut uns sehr zu hören und wir setzen uns ja gerade dafür ein, dass diese Erfahrung bei allen so ist. Ja, weil ich glaube, was der Mensch eigentlich machen wollte, ist natürlich irgendwo ein Stück weit unseren Aktivismus delegitimieren, was ich halt unfair finde, gerade wenn dieser Mensch selber bisexuell ist. Aber letzten Endes kann man natürlich auch sagen, schön, gut für dich, wenn du das eben nicht erleben musst. Wir hoffen, dass wir das irgendwann alle nicht erleben müssen.
glaube, es gibt auch zwei Betrachtungsweisen, die würde ich ehrlich gesagt innerlich auch ein bisschen Altersgruppen zuordnen, muss aber gar nicht sein. Also meiner Generation gibt es natürlich relativ viele Menschen, die, das heißt natürlich, es gibt Menschen, die sagen, das ist doch Privatsache, das ist keine Qualifikation und behalte es einfach für dich. Ricarda darf ja eine grüne Politik machen, aber wen interessiert es, ob sie bi ist oder nicht? Das ist so das eine, das ist dieses sozusagen Privatisieren und so tun, als wenn nicht die ganze Zeit alle Heteros ständig letztlich ihre Privatleben nutzen, auch politisch und ihre Perspektive, ist das bei uns irgendwie so ein bisschen Iba. Erzähl mir doch nicht, was du im Bett machst. Geht mir nichts an, will ich auch nicht hören. Das ist die eine Seite, warum man das delegitimiert. Andere Seite, das ist jetzt ein bisschen eine These, weil ich eigentlich nicht so nah dran bin an der Lebenswelt junger Menschen, ist, dass ich den Eindruck habe, dass junge Menschen sich nicht mehr so leicht festlegen, dass sie ihre Sexualität als sehr fluide erleben und dass manchmal so ein so what kommt, ja und, also, und wenn ich aber wenn es für mich Bisexualität nicht identitätsbildend ist, sondern einfach nur ist, wie ich heute Hip-Hop höre und morgen irgendwas anderes, dann engagiere ich mich ja nicht politisch dafür. Ich brauche ja eine gewisse innere Verbindung zu dieser Eigenschaft, damit ich den Elan und die Energie habe, mich da einzusetzen. Da weiß ich nicht genau, wo die jungen Menschen stehen. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Idee zu habt, aber ich habe so das Gefühl, die jungen Menschen, zumindest bei Biene, kommen sie nicht so großartig an. Woran liegt das? Was denkt ihr?
Also, ich stimme dem im Großen und Ganzen zu und worauf ich noch darauf hinweisen wollte, ist, dass sich aber dementsprechend die Argumentationsmuster ähneln. Also, dass zum Beispiel das, was Paula auch gesagt hat, von wegen für mich spielt es keine Rolle und nicht oder eine mangelnde Handlungsbereitschaft, so nach dem Motto, das resultiert eben trotzdem draus. Und meine Wahrnehmung ist, und das ist auch mir gerade noch mal bewusst geworden durch 30 Jahre Biene, dass für uns sehr, sehr viele Sachen selbstverständlich sind, im Sinne von einem Verständnis her. Dass es sehr selbstverständlich ist, wir haben uns darin eingearbeitet und für uns ist unser Handeln logisch. Das ist eine logische Konsequenz, es ist legitimiert, dass wir sozusagen uns einsetzen für eine bessere Zukunft, für eine bessere Welt. Und wir gehen ganz oft leider davon aus, dass es für andere auch so ist. Und vergessen darüber hinaus, weil wir so beschäftigt sind, die Welt zu retten, dass wir vergessen zu kommunizieren und andere mitzunehmen. Das fällt mir ganz, ganz oft auf. Beispielsweise, Paula hat es auch erwähnt, diese enge Verknüpfung nochmal vom Bi-Plus-Aktivismus und dem HIV- und AIDS-Aktivismus. Das ist wahrscheinlich für ganz viele Leute, die das damals vor 30 Jahren mitgegründet haben, selbstverständlich, so nach dem Motto, ja, wir waren da schon immer mit dabei. Für jemanden, der jetzt erst anfängt, ja, sind 30 Jahre schon auch eine Zeit. Also das ist so, ich habe so das Gefühl, denken wir mal zum Beispiel an so, keine Ahnung, Britney Spears und Baby One More Time oder die No Angels mit Daylight in Your Eyes. Leute, das ist über 20 Jahre her. Wenn man so mal dran denkt, das für mich ist es so gefühlt, das war in meiner Schulzeit, das war so ein paar Jährchen her. Aber das sind 2 Jahrzehnte. Ja, das ist für andere Menschen total viel passiert. Und es ist es auch. Ja. Und Ich glaube, da müssen wir auch noch stärker an unserer Kommunikation arbeiten, dass wir wirklich wieder mehr diese Perspektiven nachvollziehen und mehr Leute mitnehmen, kommunizieren und nicht eben so von oben herab. Das passiert leider auch viel zu oft, dass wir so sagen, wie kann man denn nur so denken und wie kann man sich denn nicht politisch engagieren? Und dadurch natürlich dann auch wieder so ein Othering, ne, wir gegen euch irgendwie entsteht. Und das möchte ich eigentlich verhindern, weil ich halt tatsächlich weiß, aus dem Kontakt mit vielen Jugendlichen, Mensch, manchmal machen sie blöde Sachen, aber die sind nicht blöd. Die sind manchmal einfach nicht so sensibilisiert. Wir müssen ja auch noch ganz viel dazu lernen.
Ich muss ja auch gerade dran denken, eigentlich in fast allen Bewegungen, ob es jetzt die feministische, die antirassistische oder die queere Bewegung ist, gibt es ja das Phänomen, dass wenn ein Generationswechsel stattfindet, dann dieses alte Wissen plötzlich fehlt und oder der Zugang dazu erschwert ist. Manchmal liegt das an politischen Umbrüchen, wenn halt literally Bücher verbrannt wurden, ist es natürlich schwer, da einen Zugang zu finden. Und ich finde aber, daher ist es auch wichtig, dass wir unsere eigene Geschichte kennen, auch als Biene-Verein. Und auch gerade diese Verknüpfung mit mit dem HIV- und AIDS-Aktivismus finde ich an der Stelle sehr wichtig, dass wir das weitergeben, dass wir an die nächste Generation sozusagen das Wissen vermitteln, was ist der Kern, was ist das Herz dieses Vereins, was ist die politische Arbeit früher gewesen, damit sie eben darauf aufbauen können und nicht sich alles selber von vorne aneignen müssen. Genau, und bevor ich euch jetzt nach Hause bzw. ins Bettchen schicke, habe ich eigentlich nur noch zwei Fragen. Und die eine ist, habt ihr ein Lieblingsbiene-Moment oder eine Anekdote aus dem Verein, die ihr gerne erzählen möchtet?
Also eine Anekdote habe ich nicht, aber ich glaube, einer meiner Lieblingsmomente ist tatsächlich diese riesen Biflagge, die so 20, 30 Meter ist, damit ein CSD sich sichtbar zu machen. Das war schon sehr überwältigend, fand ich. Kein anderer Verein hatte so eine Flagge und ich war aber in Berlin dabei und habe gedacht, wow, das ist ein Anblick, den möchte ich irgendwie in meinem inneren Poesiealbum mal
Oh.
reinkleben und behalten. Das ist doch richtig klasse.
Also diese Flagge ist dann wirklich sehr schwer zu übersehen
Ja, genau. Mehr Sichtbarkeit geht nicht.
und tauchte dann in all möglichen Pressebildern auf, selbst wo gar nicht Bisexualität erwähnt wurde, aber die war einfach nicht zu übersehen.
Großartig, die Idee gewesen. Ja, ich weiß gar nicht, von wem sie kam, ehrlich gesagt. Aber das war wie Berlin wahrscheinlich, oder?
Ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich die Flagge, glaube ich, der Gruppe aus Niederlanden gehört. Also
Okay.
genau, ob die quasi diese Idee hatten und uns dann die Flagge gegeben haben, oder da muss ich mal nachfragen, wer eigentlich damit angefangen hat mit der Riesenflagge. Gab es denn für dich, Christoph, einen besonderen Moment bei Biene?
Also ich bin ja bei Biene noch gar nicht so lange dabei, aber was mir wirklich, wirklich nahegegangen ist, emotional positiv, war tatsächlich, wie stark sich Leute, die mich gut kannten aus den letzten Jahren, dafür eingesetzt haben, dass ich gewählt werde. Bei der letzten Wahl zum Biene-Vorstand. Das war dann tatsächlich so, stand natürlich bei Wahlen immer, steht immer im Raum, ne? Wird man letztendlich gewählt oder wird man nicht gewählt? Und ich habe dann eine kurze Vorstellungsrede gehalten und so gesagt, ne, warum möchte ich das machen? Was ist meine Qualifikation und so weiter und so fort, so wie das üblich ist. Und dann haben sich aber wirklich 5, 6 Leute in noch mal reingestürzt und gesagt, warum das wirklich wichtig ist und noch mal meine Vorzüge sozusagen aufgezählt. Also, oh, das fand ich, war mir fast schon ein bisschen peinlich, aber das ist manchmal, glaube ich, auch ganz gut zu hören, dass man, ne, dieses Engagement, was wir machen im Verein, ist ja sehr oft auch unsichtbar und sehr viel hinter den Kulissen. Und ich glaube, das tat mir persönlich sehr, sehr gut, auch zu wissen, es ist doch sichtbar und es ist doch irgendwie nicht umsonst. Also da hätte ich euch knutschen, herzen und umarmen können. Und dass dann auch noch die Wahl positiv ausgegangen ist, das hat mich natürlich umso mehr gefreut.
Also wenn ihr Mitglieder werdet, könnt ihr auch dem Christoph Fanclub beitreten.
Genau. Knutschen erlaubt.
Ab Januar auf Instagram folgen.
Ach, ab Januar hast du Instagram. Okay.
Habe ich schon Instagram, aber dann ein richtiges Instagram. Ein Biene, Christoph Biene Instagram oder sowas.
Okay.
Ja, wir sind
Das noch
gespannt.
mal bekannt auf unserer Biene-Mailing-Liste, bitte.
Schreibst du in die App.
Ja.
Auch gut.
Paula und ich haben kurz nach unserer Wahl oder nach meiner Wahl gesprochen und ich war schon im Begriff, alle Accounts aufzusetzen und so weiter und so fort. Und dann ist Elon Musk gekommen.
Ach, scheiße.
Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, diesen Twitter-Account wählen und habe gesagt,
Kann
nee,
ich
ich
nachvollziehen, ja.
glaube, wir werden da auch noch mal in Wien eine etwas härtere Diskussion führen.
Ja, vielleicht ergibt sich auch noch eine andere Alternative als Mastodon zu Twitter. Es gibt gerade keine so richtig, aber vielleicht entsteht ja eine, weil andere Leute auch feststellen, dass da irgendwie was jetzt eine Plattform weggebrochen ist. Ja, wir werden sehen.
StudiVZ soll doch jetzt wieder.
Oder Tumblr.
Hieß es. MySpace habe ich tatsächlich verpasst. Da war ich zu jung noch.
Echt, du warst zu jung für MySpace? Weil ich glaube, ich bin jünger als du, kann es sein, und hatte
Hallo,
MySpace.
Emo, Gothic, was auch immer. Ich nicht.
Ja, genau.
Ich hatte Hobbys.
Ja, genau. Und ich war ein Grufti und musste auf MySpace rumhängen. Das stimmt leider auch ein bisschen. Ja, und melodramatische Fotos von mir posten und Musik auswählen für die Startseite. Und ja.
Paula, so viel hat sich nichts in deinem Leben geändert.
So wie Geschichte macht John jetzt noch nächsten Sonntag was, ne? Kann das sein?
Ja, da ist was. Und zwar in Berlin entstehen gerade zwei Mikroprojekte zum Thema Bi-Plus-Geschichte in Berlin. John als Mitglied der AG Culture von Bi Berlin organisiert sozusagen diese Präsentation der Ergebnisse. Kann ich dann auch gerne in den Shownotes verlinken. Da genau werden eben diese Forschungsergebnisse vorgestellt und dann gibt es anschließend eine Podiumsdiskussion. Genau, und das andere Mikroprojekt, wo ich mit dabei bin, das wird ein Kurzfilm oder ein kurzer Doku-Film sozusagen, aber da will ich noch nicht so viel verraten.
Es wird auf alle Fälle eine Broschüre geben. Also die Broschüre dieser Studie, wo halt einfach ansatzweise erstmal das erste Mal jetzt auch sozusagen Dokumente aus der Bi-Plus-Geschichte und da ist auch Biene mit dabei, aufgearbeitet wurde und erste Tendenzen sozusagen geschrieben werden. So eine Broschüre können wir euch auf alle Fälle zukommen lassen.
Ja, und die letzte Frage ist, wie wird eigentlich Biene das Jubiläum feiern oder wie haben wir es bereits gefeiert? Ich habe so eine Torte gesehen.
Es ist geplant. Der Vorteil an Jubiläen ist ja, dass das ein ganzes Jahr läuft. Also wir werden ja nicht nur an einem Tag 30, sondern wir haben ja den Vorteil, das 30-Jährige ein ganzes Jahr zu feiern, bis wir dann endlich wieder 31 werden. Das bedeutet, wir werden nach dem kalten Winter versuchen, nochmal ein ja, Get-Together auch für die B-Plus-Community und gegebenenfalls eine schöne Podiumsdiskussion mit verschiedenen politischen AkteurInnen auch zu organisieren, um tatsächlich auch das Thema nochmal stärker zu setzen, für Vernetzung zu sorgen, so wie unser Name Biene, bisexuelles Netzwerk, es sozusagen auch sagt, dem Ganzen gerecht zu werden. Natürlich auch mit ein bisschen Speis und Trank und hoffentlich Kultur, Party, ausgelassen beisammen sein und dem Finden neuer Freundschaften oder Familienangehörigen sozusagen wiedersehen. Das ist so ein bisschen der grobe Plan. Und ich habe da noch so ein paar Ideen, aber wir wollen auch ganz gerne jetzt stärker nochmal die Mitgliedschaft von Biene mit ins Boot holen und tatsächlich auch ein paar Sachen sozusagen befragen. Insofern, da steht noch ein bisschen was auf unserer To-Do-Liste.
Das Ganze in der Hauptstadt oder ist das auch noch nicht klar?
Höchstwahrscheinlich. Ja. Der Plan ist so ein bisschen auch zu gucken. In Berlin gibt es ja nicht nur, wie gesagt, die parteipolitischen Vertretungen, sondern auch sehr, sehr viele andere queere Organisationen, die einfach in Berlin ihren Sitz auch haben, gerade eben auch auf Bundesebene. Aber, und das ist, glaube ich, nochmal total spannend, auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sitzt ja in Berlin und hat eine ganz tolle neue Leitung jetzt endlich, nachdem sie lange Zeit nicht besetzt war und nur kommissarisch betrieben werden konnte, ist da jetzt Ferda Attermann. Und Ferda Attermann wird hoffentlich auch bei uns sprechen, beziehungsweise zumindest auf alle Fälle auch eingeladen und mal gucken. Wir hoffen auf alle Fälle auf ein Grußwort, vielleicht sogar auch auf Podiumsbeteiligung. Das müssen wir mal gucken. und natürlich unser lieber, guter, bekannter und ja, bald schon Freund auf auch auf Bundesebene, das ist der Sven Lehmann. Sven Lehmann, der jetzt ja der Bundesbeauftragte für die Interessen von oder im Zusammenhang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, der Bundesbeauftragte der Bundesregierung auch ist. Ja, der ist natürlich dann auch nochmal sehr, sehr gern gesehen. Aber wir werden auch nochmal gucken. Biene ist natürlich nicht nur deutschlandweit und für die einzelnen Regionen sehr entscheidend gewesen, sondern Biene hat ja auch tatsächlich international einiges mitbewirkt und vorangebracht. Es gibt dann nochmal sozusagen ein größeres Gremium, das ist die ILGA, die International LGBTIQ Association. Das ist eine Art Dachorganisation, Dachverband von europäischen queeren Organisationen. Und die haben auch nochmal eine Art Vorstand, eine Art Vertretung. Und da gibt es auch eine Person, die eben sich insbesondere für B-Plus-Belange und Interesse sozusagen nochmal stark macht. Die würden wir sehr, sehr gerne einladen. Rachel Moore ist das im Moment. Und gegebenenfalls auch nochmal andere KooperationspartnerInnen, wie beispielsweise Leute von der B-Plus Pride, gegebenenfalls auch nochmal von der European Bi Research Conference und ähnliche AkteurInnen würden wir ganz gerne noch dabei haben wollen.
Ja, das klingt doch großartig.
Also intern haben wir es auf dem letzten Biene-Treffen schon mit Torte gefeiert, hast du recht, Paula. Also diese Torte war irgendwie ein echter Hingucker, alles in den B-Farben und mit Einhörnern verziert. Also es war schon was Besonderes und es war eine tolle Party. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass wir jetzt als Verein nach draußen gehen und uns zeigen und ja, vernetzen. Das ist doch das, wofür wir antreten und was wir am besten können. Und ich freue mich, Christoph, wenn du sagst, da kommen auch Leute, ne, auch von anderen Organisationen, die ich jetzt persönlich noch nicht kenne und wo ich jetzt denke, okay, da komme ich gerne hin und hör mal rein. Was ist da möglich für uns?
Ich glaube, das ist auch insbesondere nochmal, um das vielleicht so abzuschließen und einen Bogen dazu nochmal zu schlagen. Wir haben ja gesagt, wir brauchen auch Nachwuchs und neue Leute bei Biene. Ich glaube, das ist nochmal eine super Gelegenheit, wirklich auch, wie du sagst, nach außen zu treten und nochmal zu werben, den Verein gegebenenfalls vorzustellen, zu sagen, wozu braucht es uns, wozu machen wir das Ganze und so weiter und so fort. Aber eben auch so hübsche Gesichtchen wie unsere zu zeigen, tollen Geschichten und Anekdötchen zu faszinieren. Und natürlich, Mensch, wir sind einfach knorke Menschen. Mit uns wird der Tag gleich richtig lustig und bunt. Ich finde auch wirklich, ne, heute zum Beispiel auch dieses Podcast-Meeting, ich habe mich wieder gefreut. Ich bin heute Morgen unglaublich früh wach geworden. Es ist kalt draußen, nass, weiß ich nicht, winterlich, ja. Und ich dachte so, aber heute Abend habe ich ein schönes Podcast-Treffen mit euch. Das war echt eine schöne Motivation.
Und es freut mich zu hören.
So geht's mir ganz oft, wenn wir auch online die Plus-Sachen sozusagen organisieren im Zusammenhang mit Biene.
Also ich war sehr müde und habe gedacht, oh, muss das heute sein? Und dann, aber wenn ich euch sehe und wenn man spricht, dann ist es weg. Dann bin ich da.
Dann muss ich also kein schlechtes Gewissen haben, nein, dass wir jetzt eine Stunde oder so verquatscht haben.
Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Du darfst stolz auf dich sein, dass du uns jetzt endlich nach einem Jahr zusammengekriegt hast.
Weil das wissen die Leute, die zuhören, natürlich nicht, dass wir schon sehr lange planen, um uns endlich hier zu treffen und diesen Podcast aufzunehmen. Und ich bin auch sehr froh, dass es geklappt hat. Ich danke euch sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es war schön, mit euch zu sprechen. Und ich danke auch allen, die zugehört haben. Und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein bei Großes B.